Für immer und ewig. Missio Camp 2015. David Kadel spricht zum Thema Revolution in meinem Gehirn. Wie man neu denkt.
So, einen guten Abend. Seid ihr so einigermaßen bei Stimmung oder müde? Wie seid ihr drauf? Seid ihr gut drauf?
Ja, Matuka Labadi.
Ich kriege hier mein Wasser. Für die, die noch nicht da waren, wer ist es heute zum ersten Mal da eigentlich heute Abend? Wer ist zum ersten Mal da? Ah, ihr habt das mit den Minions verpasst. Wir sind hier alle im Minions-Fieber. Kennt ihr die Minions? Ja? Können wir mal alle anderen denen kurz beibringen, was so Minions machen? Also man fragt einen Minion, hattest du einen guten Tag? Und der Minion sagt dann, ihr müsst aufpassen, ihr seid gleich dran, die anderen. Der Minion sagt, Das geht besser. Hattest du einen guten Tag? No. So, heute geht's aber nicht um Minions, sondern es geht um moderne Kirche. Nein, darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass ich meinen Tisch noch ein bisschen nach vorne schiebe. So. Also, als ich jung war, war die Kirche eigentlich relativ langweilig. Ich bin in Geildorf. Kennt irgendjemand Geildorf? Was gibt's da zu lachen? Jeder Mensch muss irgendwo aufwachsen. Bei mir war es halt Geildorf groß geworden. Die Kirche war leider nicht so geil, war aber ein Dorf und war ziemlich langweilig. Also meistens so in der Kinderkirche bin ich dann so nach 10 Minuten so ein bisschen eingenickt. Und ich wundere mich aber, dass Kirchen werden ja immer moderner. Also diese Band jetzt hier, das gab es so früher nicht. Kann man mal nochmal klatschen für diese mutige Band, weil die... Die haben ja noch nicht so oft miteinander geübt und dann gleich vor so vielen Menschen spielen. Und bei mir gab es das alles nicht, aber in meiner Jugend, aber Kirche hat sich eh sehr verändert. Ich war zum Beispiel kürzlich in einer Kirche, es wird ja alles viel moderner. Und da hat sich neben mir original eine Frau eine Zigarette angezündet. Da ist mir glattes Bier aus der Hand gefallen. Da dachte ich so, wow, coole Kirche, alles ist erlaubt. Aber warum ich diesen alten Witz erzähle, um eine Überleitung zu schaffen zu einem realen Erlebnis. Also wenn ihr mich fragen würdet, was hast du heute erlebt auf dem Missio Camp? War irgendwas besonders? Dann müsste ich etwas erzählen, weil wir Christen, wir sind ja ehrlich. Dann müsste ich sagen, willst du es ehrlich wissen? Okay, ich erzähle es. Also es ist ja so, ab und zu müssen Männer ja auch mal, so die trinken viel, ne? Und ihr wisst ja, da müssen Männer auch schon mal irgendwo so mal ein bisschen, ne? So. Und das ist eigentlich so der Ort, wo ich so denke, Missio Camp, oh, da hat man mal so ein bisschen, da kann man mal so entspannen und es mal so laufen lassen, so das Leben. Ja, und ich stehe so da wirklich so ungefähr vor 2 Stunden und das sind nur so 2 Pissoirs. Also man kann ja ganz offen reden, ich meine, jeder von euch muss ja mal, ne? Das sind 2 Pissoirs und bei Männern ist immer so, wenn einer dann daneben hinsteht, dann ist es so, dass man sich also meistens so ein bisschen so, also man guckt jetzt nicht, sondern, so, ja, sondern man ist schon still. Ich weiß nicht, bei den Frauen ist es, achso, da ist halt anders, ja. Und ich stehe also wirklich so da, ist nicht erfunden, und plötzlich höre ich eine Stimme von links so neben mir sagen, das schreibe ich heute in mein Tagebuch. Und ich denke so, vielleicht telefoniert er so. Und dann geht's weiter. 5. August, ich habe mit David Kadel gepinkelt. Ohne Witz. Ich will jetzt ja keinen angucken, aber er sitzt ungefähr da. So, in dem Moment habe ich dann doch mal kurz geguckt, und dachte so, der ist gut, ne? So, und ich dann so, okay, rausgegangen. Und dann fiel mir eine Geschichte ein, habe ich gesagt, Moment, ich kann Ihnen auch noch was erzählen. Also ich kannte den Menschen gar nicht, ne? Aber cooler Typ. Und da habe ich ihm erzählt, wissen Sie, ich habe schon mal, kennt ihr vielleicht noch Billy Graham? Das ist so ein ganz alter, der hat eigentlich die letzten 7 US-Präsidenten alle eingesegnet. Also den kennt jeder in Amerika. Und da habe ich zu ihm gesagt, Sie glauben, Sie haben mit David Kadel gepinkelt. Ich habe schon mal mit Billy Graham gepinkelt. Das stimmt wirklich. Da war er in Deutschland bei Pro Christ. Kennt ihr Pro Christ? Das ist so eine anonyme Alkoholiker. Prost Christ. Ja, so. Und das heißt Pro Christ. Und es war tatsächlich so, auch 2 Pissoirs. Ich stehe da, Essen, Krugerhalle, so Pause gehabt. Ich war Volontär, noch ziemlich jung. Und dann kommt er rein und ich sehe so aus dem Augenwinkel, oh mein Gott, Billy Graham. So. Auf einmal kam da gar nichts mehr. Ne? So. Und ich denke so, wow, das glaubt mir kein Mensch. Und ich habe aber dann wirklich so getan, als ob ich noch, weil ich wollte das genießen. Weil ich so, oh, Billy Graham. Und ich stehe da, ne, und dachte, okay, ich warte ab, bis er fertig ist. Und man sieht da so ein bisschen, ne. Und dann gehe ich so hin zum Waschbecken und denke, boah, vielleicht kann ich noch mal mit ihm reden. Also ich wollte jetzt kein Autogramm von ihm. Aber, und dann stehe ich im Waschbecken, wasche mir die Hände, ne. Und dann drehe ich mich zu ihm und ich gebe ihm das Zeichen, jetzt ist er dran. Also mit Hände waschen. Und dann guckt er mich an und ich dachte, ich muss irgendwas sagen. Und dann sage ich zu ihm, Mr. Graham, also auf Englisch, Mr. Graham, we've been praying for you. Also wir haben für sie gebetet, war ja auch so, damals beim Evangeliumsrundfunk gearbeitet. Und dann werde ich auch nie vergessen, dass er dann seine Hand nahm. mir auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, Young man, keep on praying, that's a good job what you do. That's a good job. Und dann bin ich rausgegangen. Also man erlebt viele schöne Sachen hier. Auf Missio Camp. Wenn derjenige wirklich mutig ist, wer das war, dann kann er jetzt mal aufstehen, wenn er wirklich mutig ist. Kann er jetzt mal aufstehen. Er ist es! Er ist es! Ja, Mann! Unglaublicher Typ. So. Jetzt aber ab zum Text. Konzentration. Predigt. Nichts mehr lachen hier, ne? Ja, 25 Minuten. Oh, läuft schon. Ich habe nur noch 20. Oh, dann muss ich schneller reden. Können wir mal das erste Bild haben? Wir gucken noch mal, was gestern geschah. Ist ja wie in der Serie hier bei uns, was bisher geschah. Lost, die erste Folge. Gestern ging es ja darum, wie sollen wir sein, Gott? Was willst du von uns? Gott möchte Persönlichkeiten haben. Persönlichkeiten, die mit ihm etwas in unserer Gesellschaft bewegen. Und für die, die gestern nicht da waren, ich hatte so ein Beispiel, dass Gott sucht Menschen und er sagt denen, hey, ich brauche echte Persönlichkeiten. Zum Beispiel du, Mose. Und er hat ihn trainiert, weil Mose war am Anfang sehr unsicher. Und nachdem er so ein Coaching hatte bei Gott, ist Mose dann zum Pharao gegangen. Und wenn Mose keine Persönlichkeit gewesen wäre, hätte Gott mit ihm nicht arbeiten können. Also stellt euch vor, Mose so ganz unsicher geht zum Pharao. Ja, Pharao, hallo erstmal. Volk Israel, läuft nicht so gut. Vielleicht kannst du uns gehen. Nee, doch nicht. Na, okay, ich wollte nur fragen. Sorry, sorry. So, und der Pharao, was ist denn das für ein Freak? Was will der von mir? Nein, Gott braucht ja Leute, die sagen, Pharao, bum, 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 bum. Weißt du, so die ein bisschen Eindruck schinden und sagen, Gott hat gesagt, ich werde euch Heuschrecken schicken. Oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall eine Persönlichkeit. Weil der Pharao muss ja schon denken, oh, it's not funny. Das ist ernst. Was ein Typ. Wow, was hat er gesagt? Ich soll das Volk Israel. So. Und gestern haben wir drüber gesprochen, Gott, was willst du von uns? Und es war so ein bisschen das Ergebnis, Gott sucht Menschen, die bereit sind, zu Persönlichkeiten zu werden. Und die sagen, hey, ich habe so und so viel verstanden im Leben, aber ich möchte mich verändern, ich möchte mehr lernen und deswegen steht hier die Bibel unter dem Staub. Please, hello, zu Hause, read me, wisch einmal den Staub weg, weil ich glaube fest daran, dass ein Mensch, der regelmäßig in der Bibel liest, dass sein Charakter sich in sehr kurzer Zeit verändert, weil die Bibel für mich durch den Heiligen Geist Menschen inspiriert, sich zu verändern. Die Bibel ist für mich kein ganz normales Buch, sondern ihr kennt sicher den Begriff, das Buch der Bücher. Und Gott kann Menschen zu Persönlichkeiten machen, aber wir müssen schon anfangen zu lesen. Nächstes Bild. Es ging um Inspiration gestern. Bitte nehmt euch mal immer wieder mal so eine Dose Inspiration, weil gestern kam auch vor, wir sind das, was wir immer wieder tun. Sagt Aristoteles, ein kluger Mann. Wir sind das, was wir immer wieder tun. Und wenn wir uns immer wieder Inspiration holen, ihr wisst alle, was Inspiration ist. Etwas, was passiert. Keine Ahnung, ihr schaut einen Kinofilm an, ihr kommt aus dem Film und denkt, oh, jetzt kann ich nicht nach Hause und einfach mal wieder die Glotze anmachen, sondern das hat mich sehr inspiriert. Wow, was für ein Film. Ich werde euch nachher einen schönen Film zeigen, ein Beispiel. Oder ihr kommt aus einem Konzert nach Hause oder aus einem Gottesdienst. Vielleicht sogar von einem Begräbnis. Weil auch ein Begräbnis kann inspirierend sein. Inspirare heißt übersetzt aus dem Lateinischen entfachen. Ja, einhauchen, wieder leben. Wir waren so ein bisschen vor uns hingelebt, nichts Besonderes. Bam, plötzlich Inspirare entfachen, plötzlich sind wir wieder on fire. Und ich glaube, Menschen, die sich immer wieder Inspiration holen, wenn Aristoteles recht hat, wir sind das, was wir immer wieder tun. Wenn ich immer wieder Inspiration suche und nicht einfach die Glotze aus alter Gewohnheit, wir gucken ja 4,5 Stunden fern, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, im Schnitt, wir Deutschen, 4,5 Stunden jeden Tag, aber die ist nicht wirklich inspirierend, oder? Was da so läuft? Also ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, ich habe irgendwie Fernsehen geguckt und seitdem habe ich das Leben verstanden. Es lullt uns eher ein. Deswegen, wenn wir über Burnout reden, jemand, der ständig Inspiration hat, ist einer, der on fire ist. Inspirare, entfachen, also bin ich on fire für mein Leben, für meine Ehe oder wenn ihr jung seid, für meine Beziehung und vielleicht auch sogar, nicht vielleicht, sondern vor allem für Gott brennen. Das Gegenteil ist jemand, der sich nicht Inspiration holt und immer durchs Leben geht und nur konsumiert. Ich kaufe mir was, dann bin ich glücklich. Naja, auch nicht so richtig. Ich gucke mir irgendwas an im Fernsehen. Nee, ich lese noch ein bisschen hier in der Zeitung. Da sprechen wir von Burnout. Das ist das Gegenteil von entfachen. Die Flamme ist aus. Wir sind das, was wir immer wieder tun. Wir haben die Entscheidung. Wer immer wieder jeden Tag zu McDonald's geht, irgendwann ist es nicht mehr wirklich spaßig. Also das Ergebnis sehen wir dann. Du gehst auseinander, du läufst rum wie Rainer Kallmund. Ja, wenn wir aber immer wieder darauf achten, wie wir uns ernähren, werden wir auch nicht zu Hause stehen und sagen, okay, ich habe da irgendwie ein Problem. Alles, was wir tun, müssen wir uns klar sein, hat Konsequenzen. Zum nächsten Bild. Persönlichkeiten haben wir gesucht. Dirk Nowitzki ist für mich eine Persönlichkeit. Der kommt gar nicht so weit her. Aus Würzburg, ne? Kennt jemand Dirk Nowitzki? Bester Basketballer aller Zeiten. Sage ich nur ganz kurz was darüber. Wenn ihr Sport mögt, schaut euch den Film an. Der perfekte Wurf. Dirk Nowitzki, kann man auf DVD sich angucken. Das ist Inspiration, weil man lernt in diesem Film, wenn ich den Film in einem Satz zusammenfassen würde, man lernt darin, wie kann ich Erfolg haben im Leben. Und jeder von euch, hier sitzen wahrscheinlich so 400 Leute, 300, würde ja Erfolg ganz anders bezeichnen. Aber bei ihm lernt man, Erfolg hat viel zu tun mit Entschlossenheit, Opfer bringen, Konzentration, Inspiration. Und so langsam kommen wir jetzt zu dem Predigtthema heute. Nächstes Bild. Das war auch noch gestern. Die, die gestern nicht da waren. Oder auch die, die da waren. Einfach nochmal zur Wiederholung, weil wir vergessen ja so viel. Gestern haben wir über einen Schmetterling gesprochen, nämlich ein Mensch, der sich entfaltet und eine Raupe, die zum wunderschönen Schmetterling wird, weil er verstanden hat, wie sehr er geliebt wird von Gott. Plötzlich faltet er sich auseinander und sieht sein ganzes Potenzial. So, oh wow, ich kann ja fliegen. Bisschen vielleicht wie eine Hummel. Wusstet ihr, dass eine Hummel eigentlich gar nicht fliegen kann? Schon mal gelesen? Ja, Physiker haben irgendwann herausgefunden, die ist viel zu fett zum Fliegen. Ja, so wie Willi von der Biene. Das geht doch nicht. Ich bin viel zu fett. Ja, aber kann trotzdem fliegen, weil die Hummel ist nicht wie wir, die denkt nicht so viel nach, die fliegt einfach. Ja, so. Die ist einfach von Gott inspiriert. Entfaltung hat stattgefunden, so wie der Schmetterling. Aber jetzt kommen wir zum Thema heute, nämlich, da steht... Lesen, Achtung, Angst kostet Energie. Wir brauchen ja ständig Energie. Aber Angst nimmt uns Energie und lähmt uns. Der Schmetterling wird nicht fliegen. Vertrauen gibt Energie und macht frei. Jetzt ist die Frage heute, ich habe das ja genannt, Revolution im Kopf, wie wir richtig denken. Und ich möchte wetten, dass jeder von uns immer wieder mal genervt ist von Angst, von Sorgen, von diesem Kopfkino. Du stehst auf, sagen wir mal an einem Samstagmorgen, eigentlich hast du vor, du hast frei, gehst vielleicht auf den Marktplatz oder auf den Flohmarkt oder du genießt es, ein bisschen shoppen gehen und plötzlich, du bist gerade so beim Frühstück machen, sagt dein Kopf dir, übrigens hast du eigentlich schon dran gedacht, dass dieses Problem noch nicht gelöst ist und übrigens denkst du nicht, dass deine Mutter, die ist ein bisschen krank jetzt, also vielleicht könnte da, solltest du, so und denkst du mit der Rechnung, also du weißt schon, du musst, so unser Kopf wirft eigentlich jeden Morgen 3 Sorgen so ungefähr im Schnitt raus. Ja, die er uns so mitgibt in den Tag. Und du denkst, eigentlich war doch heute ein schöner Tag. Einfach mal so an nichts denken, genießen. Aber der Kopf funkt ständig irgendwie Stress. Das ist das Thema. Darüber möchte ich sprechen mit euch. Wie können wir das lösen? Wie können wir denn zu Menschen werden, die nicht unter diesem Stress leiden? Und wo ich hinhöre, wenn ich im Café sitze, ich glaube, das ist so das Wort, was wir ganz viel hören und gebrauchen. Menschen sagen ständig, ich habe Stress, ich habe Stress, ich habe Stress. Wie kommen wir davon weg? Wusstet ihr, dass wir Menschen am Tag, hat mir der Daniel Harter erzählt, der hier nochmal oben steht mit der Gitarre, 20.000 bis 40.000 Gedanken denken. Sehr interessant. 72% dieser Gedanken, die wir denken, wurde erforscht, sind komplett unnütz. Also wir denken ja ständig irgendwas. Also so unnütze Gedanken wie, guck mal, Blumen, eine Box, Birkenstock, Dreck, eine Fliege, Licht, Popel, ja. Also 72%. Das ist ständig nur so im Zeug, was wir eigentlich beim Computer löschen würden. So, 25% davon, was wir denken, ist negativ, hat man herausgefunden. Könnt ihr rechnen? 72% unnütz, 25%, wie viel bleibt übrig? Kann man hier einer rechnen, bitte? 3, 4, ich höre 5, höre ich 6, höre ich 7. Danke, 3%. 3% Positives bleibt übrig. Es bedeutet, dass unser Problem in Deutschland, und ich sage ganz bewusst Deutschland, weil ich vor kurzem gelesen habe, dass in einer Liste der Länder, wo sind die Menschen am glücklichsten, war Deutschland auf Platz 41 vor kurzem. Und da sind eine Menge Länder aus der dritten Welt vor uns gelegen. So, und wir Deutschen haben scheinbar so, keine Ahnung, aber so, wir haben alle so ein Virus so ein bisschen, also viele, dass wir ständig in dem Paradies, in dem wir leben. Also ich bin der Meinung, ich lebe wirklich in einer Art Paradies. Ich muss nur mal 5 Minuten Tagesschau gucken oder Weltspiegel, wie es woanders aussieht. Und dann denke ich, danke Gott, dass ich in einem Paradies mit Frieden leben kann. So, und trotzdem, danke schön, trotzdem, Prost. Schon versaut. Trinken kann er auch nicht. Ein bisschen im Hals. Und trotzdem ist so ein Phänomen, dass wir ständig auf die Dinge... Jetzt kriege ich einen Halsbonbon, danke. Das ist meine Frau, die weiß immer, was ich brauche. Stark. Hey, Leute! Nicht jetzt schon klatschen, die geilen Sachen kommen noch. Nicht, dass ihr da nicht mehr könnt. Und die Zeit läuft, gell, Stefan? Zeit läuft. Wir haben so ein Phänomen, dass wir auf die Dinge gucken, die wir nicht haben. Kennt ihr das? Du bist eigentlich in einem super Leben, in einem super Land und trotzdem ist ständig so eine Unzufriedenheit da, weil dein Kopf, deine Augen wandern ständig auf das, was wir nicht haben. In ganz vielen Dingen. Ob es jetzt die Freundin ist und die von einem anderen, ist eigentlich noch schöner. Und das Auto, das und das Haus, meins ist zwar echt cool, aber boah, guck mal, das Haus. Wir haben, das ist so ein bisschen so ein, fast würde ich es eine Krankheit nennen. Wer kann uns bitte erlösen von diesem nie zufrieden sein? Also das ist schon etwas, was mich jahrelang geplagt hat, weil ich auch sehr darunter gelitten habe und dachte, wann hört denn dieser Kopf endlich mal auf und lässt mich in Ruhe? Wir brauchen Revolution in unserem Gehirn. Wir müssen lernen, neu zu denken. Und das ist etwas, wenn ich sage lernen, meine ich auch lernen, weil ich als Coach, das ist mein Beruf, ich arbeite mit Fußballprofis, ich arbeite mit Firmen. Zuletzt war ich bei der Firma Nike, also ich habe jetzt die von der Konkurrenz an, wenn die das wüssten. Aber Menschen, die dann hören wollen von mir in einem Vortrag zum Beispiel, was können wir tun? Unsere Mitarbeiter haben 70 Stunden die Woche, die knallen im Kopf total durch, völlig überfordert, Burnout vom Allerfeinsten. Und dann denke ich so, wenn ich zu so einer Firma komme, hä? Vor 10 Jahren schon war doch im Fernsehen alles, was man jemals über Burnout gehört hat, das haben wir doch schon längst gelernt. Warum kriegen wir das nicht hin? Eine Firma wie Nike zum Beispiel. Und sind aber auch andere, das ist bei Adidas und bei Coca-Cola, Sony, bei den großen Firmen, Opel, VW, nicht anders. Was ist das Problem? Wie können wir das lösen, dass wir in einem Land leben, wo wir eigentlich glücklich sein müssten, aber wir sind es nicht? Wenn Menschen, die in einem der ärmsten Länder der Welt, Sierra Leone, wenn die sehen könnten, wie wir teilweise, mit welchen Gesichtern wir so durch die Gegend laufen, ja, dann würden die wahrscheinlich denken, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir würden dann sagen, ja, du in Sierra Leone, wenn du wüsstest, was ich für einen Stress habe. Ja? Und ein Mann in Sierra Leone, der jeden Tag nur in seinem Steinbruch Steine klopft, den ganzen Tag, und er hat nichts anderes, weil die nächsten 100 Kilometer, da ist kein Edeka, sondern das ist sein Leben wird so sein, bis er tot ist. Die sterben dann so mit Mitte 40, 50, die werden nicht so alt da in dieser Gegend. Eine schöne Doku gesehen letztens, eine schön grässliche. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ihr sagt, boah, ich habe so einen Stress, dann denkt dran, dass ungefähr 4 Milliarden Menschen ungefähr würden sofort mit euch tauschen und würden sagen, du hast Stress, dann können wir für dich das Leben tauschen. Ich wohne ab sofort in deinem Haus und habe deinen Job und dein Geld und das vor allem dein Kühlschrank. Ist ja sensationell, was da alles drin ist. Wie viele verschiedene Soßen. Du hast da 6 Marmeladen. Alter, geht's noch so? Du musst ja unglaublich jeden Morgen vor Glück. Ja, Mann, ich habe so ein geiles Leben. Du hast nicht nur Nutella, sondern auch Nutoka und Captain Nougat. Ja? Und denk dran, wenn ihr das nächste Mal sagt, ich habe so einen Stress, dass 4 Milliarden Menschen sofort vor eurer Haustür stehen würden, tok, 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 4 Milliarden Menschen, und sagen würden, hey, hallo, tauschen, ja, du nach Indien auf irgendeine Müllhalde und für 5 Kinder, die du hast, Erbsen von den reichen Leuten, was da so abgeschüttet wird, Dreck im Dreck irgendwie Essen suchen. Würdet ihr tauschen? Nein. Und ich glaube, und das ist auch der Grund, warum ich das erzähle, ich glaube, dass Gott uns auch dann anfängt zu segnen, wenn wir lernen, inklusive mir, ich muss es auch lernen, dankbar zu sein. Dankbar sein ist ein Schlüssel zum glücklichen Leben. Das ist etwas, was wir trainieren müssen. Deswegen, das, was ich mit Sportlern mache, nennt man ja auch Mentaltraining und nicht einen mentalen Vortrag. Ich sage ja nicht Sportlern, hey, du musst an deiner Einstellung arbeiten, du bist nicht dankbar. Wenn du dankbarer wärst, würdest du nicht mit so einer Fresse rumlaufen. Ich spreche manchmal hart mit so 19-jährigen Fußballern, weil die denken, die sind die größten Stars. Sag ich, Alter, wie guckst du? Du hast 4 Autos und 3 Frauen. Okay, ist übertrieben, eine Frau zum Glück. Aber du guckst irgendwie, also was ist los? Sei mal dankbar. Wo ist bei dir die Demut? Wenn ich dein Geld hätte, würde ich den ganzen Tag, ja, und die so, guck mal hier, ich bin wieder verletzt. Und Dankbarkeit muss man trainieren. Wie kann man bitte Dankbarkeit trainieren? Wie kann man Demut trainieren? Das gehört alles in diese Reihe hinein. Vielleicht mal das Foto zeigen, was wir hier haben. So unser Gehirn besteht da so aus verschiedenen Sphären. Überall passiert was anderes. Und wir können aber Dinge trainieren. Also hier seht ihr Emotionen, Erinnerungen. Wir lesen Bücher darüber. Das Sprechen, Logopädie, Denken ist ganz oben. Da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Und wenn wir das nächste Bild zeigen, dann seht ihr vielleicht, worüber ich im Fußball oft spreche. Es geht um die Mentalität. Im Fußball, wenn ihr euch so ein bisschen auskennt, passiert es manchmal, dass eine Mannschaft, die nur so Schrottspieler hat, das sind 11 Spieler, die kennt keiner, so wie Freiburg zum Beispiel, ja, plötzlich schlagen die Bayern München. Und dann heißt es so im Kicker, Mentalität schlägt Qualität. Weil bei Bayern, da kostet ein Spieler, also Arjen Robben, kostet so viel wie die ganze Freiburger Mannschaft. Und trotzdem, wie kann es passieren, dass Freiburg 3-2 gewinnt zum Beispiel? Es geht um Mentalität, die Einstellung gewinnt im Leben. In der Bibel heißt es, Erneuerung eurer Sinne, eurer Gedanken in Römer 12, ist es für mich? Ist der Bürgermeister, der wollte mich nur anrufen. Naja, kannst du mir geben, das Telefon. Nein? Okay. Römer 12, Vers 2. Hat jemand eine Bibel dabei? Im Handy gucken? Kennt ihr die Bibel? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eurer Denkweise. Sehr klug. Erneuerung eurer Sinne und Denkweise, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige in eurem Denken und was ihm gefällt, das Vollkommene heißt es da. Und als ich das gelesen habe, zum ersten Mal, da dachte ich, kann man das verändern, sein Denken? Ich meine, ich bin doch derselbe Mensch, der ich schon immer war, kann ich das erlernen? Und wenn es im Glauben darum geht, dass wir lieben, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist doch Christsein, dass wir Menschen lieben. Das ist ja eigentlich die Message. Gott sagt, hey, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat sogar, der hat es echt richtig hart und schwer gesagt, er hat gesagt, liebe deine Feinde. Und da frage ich mich manchmal, ist es möglich? Und manchmal, wenn einer ein bisschen blöd ist zu mir, und ich habe so einen Hals auf diesen Typen, weil er mir irgendeine doofe E-Mail oder irgendwas passiert, ja. Manche Menschen mögen einen vielleicht nicht. Und dann denke ich so, also Gott, ich liebe diesen Typen jetzt nicht gerade wirklich. Und habe ich mich erschrocken, weil genau an dem Tag lese ich einen Vers in der Bibel. Und da heißt es, da habe ich so einen kleinen Schockzustand gehabt. Da steht, wer nicht liebt, in 1. Johannes 4, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Da bin ich erschrocken, weil ich dachte, oh, ich habe diesen Menschen gerade mal wirklich alles andere als geliebt. Ich habe echt gedacht, Alter, du nervst wie Sau. Ungefähr wie die Fliege hier, wie die ganze Zeit. Hey Fliege, ich bin Christ, ich liebe dich. Oh, du kleine süße Fliege. So. Und da habe ich echt zu Gott gesagt, Gott, stimmt bei mir irgendwas nicht? Weil Gott sagt ja, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Und ich will aber Gott kennen. Ich will, dass wir ganz nah sind. Ich will, dass wir sehr vertraut sind. Wie kann ich das lernen, Gott? Und da habe ich mich wirklich damit beschäftigt und gemerkt, zu lieben, wenn heute die Überschrift ist, richtig denken, zu lieben ist kein Gefühl. Bitte merkt euch das aus dieser Predigt. Zu lieben ist nicht etwas, so eine Emotion, ein Gefühl, weil bei diesem Typen, an den ich jetzt gerade denke, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich ihn lieben könnte. Aber zu lieben ist eine Entscheidung, weil Gott sagt, liebe deine Feinde. Und es ist jetzt nicht für den Feind gut, sondern am Ende ist es für mich gut. Weil wenn man nicht liebt, man wird so dunkel hier drin. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mal denkt an jemanden, der euch verletzt hat. Und man trägt es so mit sich. Und dem anderen geht es wahrscheinlich gut. Der lebt sein Leben, der hatte schon längst vergessen, dass er euch irgendwie verletzt hat. Aber wir tragen das so mit uns. Und deswegen sagt Jesus, liebet eure Feinde, vergebt, lasst es los, weil das ist so ein dunkler Fleck oder ein schwerer Rucksack. Und es ist kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung zu lieben. Ich muss sagen, ganz klar, ja, ich will diesen Menschen lieben, weil ich weiß, dass Gott mich dann einfacher zu einem glücklichen Leben führen kann. Das ist belastend. Wir müssen vergeben. Wie können wir nicht nur im Miteinander, sondern überhaupt Erfolg haben, was ja immer im richtigen Denken beginnt, in Krisen? Zeig mal das nächste Bild bitte. Jetzt gehen wir mal nach China. Wir lernen ja, wenn wir klug sind, lernen wir ein Leben lang. Sagen nie, ich weiß schon alles, sondern immer offen bleiben. Im Chinesischen ist das Wort Krise, wird das Wort Krise so geschrieben. Jeder von euch, auch die Jungen, schon mal von Krise gehört? Ja? Wer ist hier so 16, 17, 18 und hat schon mal die Krise gehabt? Du? Ja. Du hast sie jetzt noch, was? Ey, das sagt man doch so, ey, ich hab voll die Krise, Alter! Ich hab die Krise! Wir Griechenland, wir sind alle Griechen! Alle haben die Krise plötzlich. Das ist auch so ein Modewort. Ey, ich hab voll die Krise, ey. Ja? Und die Chinesen, die sind sehr klug, weil die schreiben Krise so, nämlich mit zwei Wörtern. Das eine Wort heißt links Problem und das Wort rechts mit diesem Schnörkel, das sieht da aus wie so eine Frisur von einer Frau, das heißt Chance. Also die sehen Krise als Problem, aber auch Chance. Was bedeutet das? Es bedeutet, eine Krise bei uns wird dann nur assoziiert mit negativ, schlecht, mir geht's schlecht, Riesenproblem. Aber die Chinesen sagen, ja, aber es ist ein Problem, aber da steckt eine Chance drin. Und das ist richtiges Denken. Das heißt, wenn ihr euch sagt, so und so im Leben läuft es für mich nicht gerade ganz super dufte, es ist schwer, dann möchte, glaube ich, Gott, wenn ich Paulus richtig verstehe, dass er sagt, Krisen sind etwas Gutes, sagt Paulus, weil sie bewirken Geduld. Und Geduld bewirkt Glaube. Und Glaube bewirkt Hoffnung. Und die gestern da waren, ich mache ja gerne so Ketten. Das heißt, das richtige Denken ist, wenn es euch gerade nicht gut geht, ist natürlich das einfache Denken, so denken 99,9% aller Menschen, ich habe eine Krise, mir geht's nicht gut, lass mich in Ruhe, quatsch nicht mit mir, geh weg. So, Krise, schwarze Fahne wird gehisst. Gott will aber, dass wir anders lernen zu denken. Deswegen habe ich ja diesen Titel genannt, Revolution in unserem Gehirn. Gott will, dass wir sagen, also nicht sagen, ja, danke für die Krise. Ich meine, wer sagt das schon? Aber zu sagen, okay, so ist es, Gott. Was möchtest du mir damit sagen? Was kann ich lernen? Ich habe eine gute Einstellung, Gott. Ich komme in Demut in dieses Problem. Ich jammer nicht rum. Ich bin trotzdem in der Dankbarkeit, weil wie gesagt, diese 4 Milliarden Typen, die habe ich nicht vergessen. Die wollen immer noch mit mir tauschen. Die haben selbst von meiner Krise jetzt gehört und die sagen, ich will trotzdem dein Leben. Das ist immer noch super. Das heißt, plötzlich schmilzt meine Krise so ein bisschen zusammen, ja? Und ein englischer Dichter hat einmal was sehr Geniales gesagt, der heißt William Somerset Maugham, der hat geschrieben, am meisten Energie vergeuden die Menschen mit der Lösung von Problemen, die niemals auftauchen werden. Ja, da lachen manche, das ist ganz schön blöd, gell? Man fühlt sich so ertappt. Man denkt so, oh, Riesenproblem, was können wir machen? Schatz, wir können nicht ins Kino, lass mal essen, du hast gekocht, ich habe auf einmal keinen Hunger mehr. Ich habe ein Problem, ich muss das lösen irgendwie. So, und dann am Schluss stellt sich raus, es war gar kein Problem, es war nur in meinem Kopf. Und dann sagen wir, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mir doch einen schönen Tag gemacht. Wieder einen Tag gestrichen. Von Martin Luther können wir da auch was lernen. Martin Luther sagt auch was sehr Kluges. Er sagt, eine Sorge, die uns besucht in unserem Kopf, plötzlich, ihr kennt es ja, man braucht es nicht, einem geht's gut, plötzlich kommt's. Da sagt Martin Luther, das ist wie ein Vogel. Ein Vogel, der kommt, der setzt sich auf deinen Kopf. Dieser Vogel heißt Sorge. Der kommt so angeflattert aus dem Nichts. Sitzt auf deinem Kopf und du denkst auf einmal, gerade eben ging es mir noch gut. Ich habe voll die Gefühle auf einmal. So,
Frauen vor allem. Ich bin so emotional. Schatz, wir können doch nicht. Also irgendwie, ich habe so ein Bauchgefühl. So ein Aha, Sorgen.
So, und Martin Luther sagt, ist nicht schlimm. Dieser Sorgenvogel landet auf jedem Kopf von euch, auch auf meinem. Aber Luther ist cool, weil der sagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Sorgenvogel auf deinem Kopf landet, aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut. Was heißt das? Also so für die Jugendliche, die Jugendlichen hier unter uns, die Sprache würde dann heißen zum Vogel, Alter, verpiss dich. Ja? Ja, ich meine, mit so einem Sorgenvogel rede ich jetzt nicht besonders nett. So von wegen, ja, würde es ihnen was ausmachen, jemand anderem auf den Kopf zu kacken vielleicht? Sag, ne, lass mich in Ruhe. Ungefähr so hat Jesus ja auch mit dem Satan in der Wüste gesprochen. Das waren nicht sehr nette Gespräche. Und Jesus hat auch mit den Pharisäern, die ihm ständig Stress machen wollten, dass Jesus wieder irgendwie Sorgen haben könnte, haben ihn vor Probleme gestellt und er hat sie auch nicht gerade nett abgekanzelt, sondern ab und zu mal ein Brett mitgegeben. Das heißt, es ist eure Entscheidung, ob ihr sagt, Vogel, also gut, ich habe eigentlich einen tollen Tag heute, aber jetzt lasse ich mich auf dieses Problem ein. Ich durchdenke es total. Er baut ein Nest und er fühlt sich wohl. Und 5 Stunden sind vergangen und ich denke immer noch, wie Somerset Maugham sagt, und vergeude Energie. Lernt bitte heute, dass ihr als Christen, sonst wären wir ja irgendwie komische Christen, ihr könnt sagen dem Vogel, hey, im Namen Jesu, geh weg, weil Gott sorgt für mich. Ist das ein Glaubensbekenntnis, zu sagen, Gott sorgt für mich, so einem Vogel? Mal nicken, wenn ihr das so denkt. Ja, Gott sorgt für uns. Da zeigen wir vielleicht nochmal ein Bild demnächst in der, das haben wir heute nicht drin, machen wir dann morgen. Helena und ich haben zu Hause bei uns an der Küche, wenn wir in die Küchentür so reinkommen, da hängt eine Karte, die haben wir da reingeklemmt, da steht drauf GSFU. GSFU. Ja? Das habe ich mal so erfunden, weil ich brauche manchmal so Hilfsstützen, sag mal, Hilfsstützen so. Ihr wisst schon, was ich meine? Damit ich, ist es Brücke, irgendwie so Hilfe in meinem Kopf, damit ich nicht auf diesen Vogel reinfalle. So, und dieses GSFU, ist eine Abkürzung, GSFU heißt, Gott sorgt für uns. Und das hängt da, weil ich esse ja gern, wie man vielleicht sieht. Ja, ich gehe halt ganz oft in die Küche, so tagsüber, oh, bisschen was naschen, jetzt könnte man mal ein Joghurt, Stück Schokolade. Und immer, wenn ich dran vorbeikomme, ist da dieses GSFU, denkt dran, Gott sorgt für uns. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich irgendwie lachen, weil Helena und ich, wir lieben dieses GSFU. Manchmal, wenn ich die Krise habe, sagt Helena zu mir, hey Alter, mach dich mal locker GSFU. Ja? Und dann sage ich so, oh, ey, stimmt, ich voll der Preacher, man, ja, der Prediger vor dem Herrn, mach mir aber Sorgen. Und dann sage ich, guck mal, die Frauen, die haben es gecheckt, ne? So, ab und zu muss ich es auch zu ihr sagen, GSFU, und dann ist man kommt wieder runter und man kann wieder diesen Moment weiter genießen. Wie können wir lernen, richtig zu denken? Warum ist das eine Revolution? Gott sagt, folge mir nach. Von ganzem Herzen. Das hatten wir übrigens vorgestern, für die, die nicht da waren. Was es heißt, als Christ zu leben. Gott, was willst du von mir, war gestern. Und davor haben wir darüber gesprochen, ja, was Gott eigentlich erwartet von uns. Und ihm zu folgen zu 100%, als Christ zu 100% Jesus zu folgen. Wer macht das schon bitte? Und wenn man das Menschen erzählen würde, vielleicht hier in Bischofsheim, da würden die einem sagen, boah, das ist aber sehr radikal. Also so 100%. Und wenn ich so die Tagesschau gucke, dann heißt ja alles, was so schlecht ist, religiös, so radikal islamische Taliban, alles, was wir so nicht verstehen, sagen wir immer ganz schnell, ist radikal. Und ich mag dieses Wort auch nicht besonders. Und deswegen würde ich sagen, Jesus zu folgen, einem, von dem ich weiß, der liebt mich, der ist wirklich, wir haben ja hier ein Kreuz als Erinnerung, der ist gestorben aus Liebe zu mir, dem folge ich ungefähr so, wie meine Frau mir auch freiwillig folgt und ich ihr. Wir wollen immer uns aneinander folgen, weil wir wissen, es geht uns am allerbesten in unserer Nähe. Und das ist nicht radikal, sondern es ist konsequent. Weil Konsequenz aus dem Lateinischen kommt und consequi bedeutet nachfolgen. Wusstet ihr das? Weil wir haben ja alle so ein bisschen Probleme, konsequent zu sein. Das ist so immer unser Problem. Ja, du sagst dir, ich habe mir so was vorgenommen am 31. Dezember. Dieses Jahr wird alles anders. Ich fange an, richtig zu denken. Ja, ich esse weniger, ich mache Sport, ich verprügel meinen Mann nicht ständig, ich mache dieses und jenes. So und dann fehlt uns die Konsequenz. Konsequi heißt nachfolgen. Und ich glaube, wir können nur konsequent sein, wenn wir eine Idee haben, die vorausgeht und wir sagen, okay, diese Idee, das klingt nach einem guten Leben, dem gehe ich nach. Aber die meisten Menschen in Deutschland, ich glaube, dass wahrscheinlich so 90% in Deutschland mit Jesus gar nicht so viel anfangen können. Vielleicht mit Gott. Gott ist ja irgendwie alles. Gott ist der Stein und der Baum und alles ist so Gott heutzutage. Aber wenn du sagst Jesus, dann glaube ich, dass 90% der Leute mindestens sagen würden, naja, also wieso soll ich dem nachfolgen? Und wir, die wir hier sind, also wahrscheinlich die meisten, ich schätze mal nicht alle, aber wir haben gesagt, wir folgen, wir sind konsequent im Sinne von, wir folgen dieser Idee nach und dieser Art zu denken. Weil Jesus war wirklich ein Revolutionär. Der hätte diese Predigt hier genau so vielleicht gehalten, weil er war jetzt nicht dieser Schmusetyp mit diesen Sandalen, den wir so kennen, mit so einem Bart und langen Haaren und immer nett, der liebe Herr Jesu. Ich trinke aufs Evangelium übrigens hier. Sondern Jesus war ein Revolutionär, weil er hat ganz anders gedacht. Und Menschen, die anders denken, haben auch Probleme in unserer Gesellschaft, muss man sagen. Man wird relativ schnell in so eine Ecke gestellt. Und Jesus, dass er da kommt und sagt den Pharisäern, hey, das ist egal, was ihr für Gesetze habt, ich werde den Tempel eh kaputt machen. Wir machen den Tempel mal futsch, Dynamit, bumm, weg. In 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Die dachten, der spinnt. Liebe deine Feinde. Also da hätte ich auch ein Problem, wenn mir das einer so sagt. Aber Jesus wurde deswegen auch gekreuzigt, weil die Menschen wollten nicht so denken wie er. Die wollten nicht dem Typen vergeben, auf den sie jetzt am liebsten 10 Jahre zurecht so einen Riesenhals haben, weil er ein Penner ist. Sondern ich sage, ich will sauer auf den sein, weil er ist ein Idiot. Lass mich doch, da fühle ich mich gut. Und Jesus hat gesagt, nein, vergib ihm. Das ist für ihn gut und für dich. Und er hat sehr revolutionäre Gedanken. Über die Ehe oder für junge Leute, die so eine Beziehung haben, die eine Freundin haben. In unserer Gesellschaft ist dieses Denken, hey, ich kenne viele Fußballer, die sagen, ich bin Single, ich brauche eine Frau, die so aussieht, die muss Humor haben, die muss kochen können, die muss nicht husten. Es sei denn, sie heißt Whitney zum Beispiel. Die muss dieses und jenes und die sagen irgendwie, ich brauche eine Frau, wenn ich so einen Fußballer zuhöre, aber auch anderen Menschen, dann denke ich, ey Alter, geh doch in den Mediamarkt, hol dir doch so eine. Ja, weil die denken, man kann die sich irgendwo pflücken. Und die Denke in unserer Gesellschaft ist so, eine Beziehung, ich brauche jemanden, die für mich so ist und das und dann geht's mir gut. Immer ich. Ich brauche eine Frau, die mir so und so und so. Ja, aber Jesus, wir Christen, denken wir auch so? Ich habe einen genialen Satz gehört vor kurzem, wo es heißt, die Ehe oder auch jede Beziehung, für die hier befreundet sind, die Ehe sollte ein Contest sein, wer von beiden, also ein Contest, ein Wettbewerb, wer von beiden schafft es, Achtung, wir legen gleich los, wer von beiden schafft es, den anderen glücklicher zu machen? Das ist doch eine andere Art zu denken, oder? Weil wenn ich heirate, ist mein Auftrag mit diesem Ring dann nicht so, jetzt habe ich endlich eine, die ich so gesucht habe auf 5 verschiedenen Plattformen, Parship, alle 11 Sekunden verliebt sich einer auf Parship, oh my God, so, ja. Sondern ich habe jemand gefunden, zu der Gott mir so den Finger, die hier, die sollst du glücklich machen, David. Es geht nicht darum, dass sie dich glücklich macht. Und ihr sagt Gott dasselbe. Er sagt, Helena, den David sollst du glücklich machen. Und das ist ja Revolution. Weil erzählt es mal jemand da draußen, der sagt, boah, okay, ich hatte jetzt so eine Brünette, als nächstes hole ich mir eine Blondine. Und es ist echt ein bisschen beknackt, wie manche leben. Revolution im Denken. Ich habe mal etwas entwickelt, was ich im Coaching verwende. Wir lieben ja alle 3D-Filme. Und ich habe dann irgendwann entwickelt, Denken in 4D. Das habe ich, glaube ich, auch mal. Aber frisch im Hals, gell? Hätte ich es gleich machen sollen. Ich wusste, es hilft. Oh, jetzt klingt es aber gut. Ja, da kommt der Bass. Habe ich nur ein paar Minuten? Gurgling-Zeit abgezogen, ne? Ja. Also dieses Denken in 4D, nicht 3D-Filme, sondern 4D habe ich entwickelt. Über Dankbarkeit haben wir gesprochen. Demut ist sehr schwer. Also das, was ich gerade beschrieben habe. Mein Auftrag ist, meine Frau glücklich zu machen. Das ist Demut. Also, wer hat Demut? Wo findet man Demut? Müssen wir viel drüber nachdenken. Dienen ist das andere D. Einander dienen. Und das vierte, Durchhaltevermögen. Das ist eine Art, wie Jesus zu denken. Durchhaltevermögen. Daran denken, dienen, danken, Demut. Und ich glaube, mit diesen 4 Ds im Kopf werden wir ein anderes Leben führen. Also ich möchte fast jedem sagen, wenn du morgens aufstehst und du hast irgendwie so einen Merkzettel an der Wand, okay, heute, ich probiere es mal aus. Ich achte mal, ob ich diese 4D hinkriege heute. Ich versuche, demütig zu sein. Ich versuche, mir 10 Minuten zu nehmen, wo ich dankbar bin. Einfach 10 Minuten. Inhalieren. Wofür bin ich dankbar? 10 Minuten aufschreiben. Frauen können zwar Multitasking, aber so gut auch nicht, dass sie sauer sein können, schlecht gelaunt und trotzdem dankbar. Es geht nicht. Entweder sind wir sauer oder enttäuscht oder dankbar. Also selbst die Frauen können das nicht. Also wir Männer können ja eh nur ein Ding gleichzeitig. Wir schreiben Tagebuch, mit wem wir gepinkelt haben, wir Männer. Mehr geht da gar nicht bei uns. Ich möchte zum Schluss etwas sagen über das, was in unserer Gesellschaft da draußen, wenn wir wieder nach Hause fahren vom Mission Camp, auf uns wartet und das, was wir eigentlich ja, als Auftrag quasi hier mitbekommen, wenn wir hier in so einem Gottesdienst sitzen. Ich glaube, Menschen, die wir treffen, sind komplett überfordert. Vielleicht könnt ihr bei der Regie mal zu dem Sturmbild springen. Sturm, Achtung, Sturm, Janis. Menschen sind überfordert, so sieht das Menschenleben aus von vielen, ja. Und denken in so vielem, was sie tun, ich pack das nicht. Alle wollen ständig was von mir, das Finanzamt, die Rechnungen, ich bin ständig irgendwie so kränklich, mir geht's nicht gut, wann komme ich mal zur Ruhe? Also man hat ständig so eine Überforderung und ich glaube, dass dadurch etwas passiert, was uns allen nicht gut tut, nämlich daraus entsteht so ein Egoismus und die Werbung arbeitet sehr viel damit. Ihr müsst mal darauf achten, wie viel Werbungen mit ich zu tun haben, so endlich ich, ja, Licher, die Bierwerbung, so ich, selbst die Postbank, immer, du siehst, wo du überall hinkommst, ich, weil die Werbung verstanden hat, die Menschen lechzen danach, ey, allen geht's gut, was ist eigentlich mit mir? Ich mich doch auch mal drankommen. Und einer, der aber dann nicht drankommt, der immer nur am Geben ist und verletzt wird, dieser Mensch wird irgendwann, das ist unser zweites Problem, gleichgültig. Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem in Deutschland mit Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit ist etwas, das entsteht daraus, wenn Menschen überfordert sind. Du könntest ihnen sagen, hey, guck mal, was dem und dem passiert ist. Sie würden sagen, das ist mir egal, guck mal mein Leben an. Wir kommen wieder in dieses Jammern. Vor kurzem ist tatsächlich eine Frau in einem Badesee, die war gerade am Ertrinken, mitten in Deutschland. Und es war an einem schönen Tag wie heute und es standen 200 Menschen rund um diesen Badesee. Und die Frau ist jämmerlich ertrunken, obwohl man sie ganz entspannt hätte retten können. Weil jeder hat gedacht, es sind so viele Leute hier, ja, irgendwann springt doch gleich einer rein. Könnt ihr euch das vorstellen? Alter, wollt ihr mich verarschen, sagt der Österreicher. Was ist los mit den Menschen? Kann das echt passieren in Deutschland, dass die Leute immer die Verantwortung weiterschieben? Das ist ja Gleichgültigkeit. Mir geht's nicht gut, soll doch ein anderer, ich habe gerade so einen schönen Anzug an, ich rette die Frau nicht. Das ist das, was ich gestern meinte mit, wir brauchen Persönlichkeiten. Wir brauchen Leute, die sehen ein Problem, weil sie sagen, sie lieben Jesus, zeigen sie den Menschen, es ist mir doch egal, ob ich jetzt was ich anhabe. Natürlich muss ich da rein die Frau rausholen. Seid ihr alle deppert? Was ist los? Und dann, glaube ich, kommt ein Mensch und macht irgendetwas, das nennt man ja Zivilcourage, und andere würden sagen, okay, Respekt, warum macht er das? Warum ist Jesus anders? Warum sind wir Christen anders? Ich möchte euch Mut machen, anders zu sein. Also versteht es bitte nicht als, oh, jetzt müssen wir dieses und jenes Gutes tun. Nein, Jesus hat schon genug Gutes getan. Macht euch locker. Nicht das Gesetz. Wir müssen nicht Gott irgendwie beweisen, dass wir ganz tolle Christen sind. Jesus hat am Kreuz schon alles gemacht, alles bewiesen. Wir sind vor Gott, seit wir ihn kennen, seit wir ihm gesagt haben, komm in unser Leben, sind wir völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass Gott auch ein bisschen uns herausfordern möchte und sagen möchte, hey, dein Leben, lass mich für dich sorgen. Trachte du nach dem Reich Gottes. Dann gebe ich dir alles, was du brauchst. Und wo hören wir das heute noch in unserer Gesellschaft? Überall hören wir nur, dass wir Gründe haben müssten, Angst zu haben. Und die Werbung und die Versicherung und viele verdienen ganz, ganz viel Geld damit, dass wir gleichgültig sind und ängstlich und in unserem Kopf sehr einfach zu bekommen. Es wird Zeit für eine Revolution. Jesus sagt, ein Mensch, der aus Liebe stirbt für einen anderen, ein Mensch, der aus Liebe stirbt für einen Freund, einen größeren Liebesbeweis kann es nicht geben. Und ich glaube, dass es Liebe sein soll, die unser Denken verändert. Ich möchte gar nicht, dass Menschen sagen, okay, was der hier gesagt hat, das macht Sinn. Ja, ich fange jetzt mal an, sondern es muss Liebe sein. Es muss die Sehnsucht sein in uns, dass wir sagen, stimmt, ich bin vielleicht wirklich ein bisschen zu viel mit mir immer beschäftigt. Vielleicht tut es echt gut, mal andere zu lieben. Vielleicht stimmt es, was in der Bibel steht mit Geben macht glücklicher als Nehmen. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Lass uns bitte Liebe als Motiv haben, uns zu verändern. Und nicht einfach nur, ja, dann geht es mir besser, das mache ich jetzt mal. Sondern lass uns überlegen, was hat Gott denn vor? Was möchte er, was wir verändern in unserer Gesellschaft? Vielleicht können wir zu dem Bild springen mit Le Miserable. Und damit möchte ich enden. Findest du das, Janis? Le Miserable? Das ist ein Film, den ich als meinen Lieblingsfilm der letzten Jahre bezeichnen möchte. Ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte ein bisschen was Inspirierendes noch mit euch teilen. Und zwar Le Miserable, geschrieben Les Miserables, für die Menschen, die eher das Spanische sehen. Les Miserables ist ein Film mit diesem wunderschönen Schauspieler. Wie heißt der? Kennt keiner. Michael Jackson, was? Hugh Jackman. Hugh Jackman, und er spielt mit Russell Crowe und Anne Hathaway. Wer auch immer mitspielt, das ist egal. Es ist für mich einer der christlichsten Filme der letzten 20 Jahre, christlicher Film. Warum? Weil man lernt in dem Film, wie ein Christ denken sollte. Es passiert Folgendes. Dieser Typ ist 19 Jahre in Frankreich, das spielt zur Französischen Revolution, in einem Gefängnis, weil er, als sein Vater Hunger hatte, hat er ein Stück Brot geklaut. So, die haben ihn geschnappt und er musste 19 Jahre ins Gefängnis für dieses Stück Brot. So, der Typ wird im Gefängnis von Russell Crowe, der war der Gefängniswärter, gedemütigt und ab und zu mal ausgepeitscht, und nach 19 Jahren wird er entlassen. Und Russell Crowe entlässt ihn und sagt: Du denkst, du bist jetzt frei? Ich weiß, du bist ein schlechter Mensch. Ich werde dich verfolgen. Irgendwo in Paris werde ich dich erwischen. Und dann bist du die nächsten 30 Jahre bei mir. Wir sehen uns nochmal. So entlässt er ihn aus diesen 19 Jahren. So, also als der Film so läuft, bist du schon mal echt platt, weil du denkst: Wahnsinn, Ungerechtigkeit. Da drehe ich ja immer am Rad, ne, wenn ich sowas sehe. So, aber ich denke so: Hey, Alter, mach dich locker, ist nur ein Film. Also er geht raus und das Erste, was ihm passiert, er hat Hunger und es regnet und es ist kalt und er übernachtet bei einem Pfarrer, der ihn gefunden hat in der Gosse, und der Pfarrer mit so ein paar Nonnen, die da leben auf so einem klösterlichen Hof, der Pfarrer sagt: Hey, guter Mann, Sie sind ja total kaputt, Sie können bei uns schlafen, hier ist Essen, er kriegt eine Suppe, und du denkst, okay, es könnte gut werden. Ja, gut, dass er bei einem Pfarrer gelandet ist und nicht bei irgendeinem Verbrecher. So, nachts steht er auf und er hat natürlich dieses Denken, dieses falsche Denken immer noch in sich, und er denkt: Komm, super Chance, räume ich dem Pfarrer die ganzen Leuchter, goldenen Becher, Silber, nimm alles mit im Sack. Er geht raus, ja, er stiehlt es, am nächsten Tag erwischt ihn die Polizei, die sehen auf diesen Bechern, das gehört dem Pfarrer, bringen ihn zum Pfarrer, treten ihm noch schön in den Hintern, er fliegt dahin, mitsamt den Bechern, und die Polizei sagt: Herr Pfarrer, wir haben ihn geschnappt, gut, oder? So, und wie denkt ein Christ? Ein Christ denkt revolutionär. Der Pfarrer sagt Folgendes: Jean Valjean, sagt er zu ihm, mein Freund, so heißt er, Jean Valjean, mein Freund, du musst irgendwie so hastig aufgebrochen sein, du bist ein bisschen durch den Wind. Ich habe dir doch gesagt, dass du diesen goldenen Becher, den wollte ich doch unbedingt dir auch noch geben. Du bist ein echter Schusseljunge, wie konntest du den vergessen? Mensch, wenn man nicht alles selber macht, Jean, du bist ein super Typ, den wollte ich dir auch noch geben. So, übrigens, ihr Bullen, ihr müsst mal einen besseren Job machen, ihr habt einen falschen geschnappt, könnt ihr mal vom Hof gehen. Ja, so. Und in dem Moment passiert das, was wir uns im Mission Camp wünschen. Jean Valjean nimmt dieses ganze Gold und Silber mit, er ist frei, er schleppt es da durch Paris, und dann sitzt er unter einer Brücke und fängt plötzlich an zu weinen, weil er sagt: Wie kann ein Mensch so etwas tun? Ich habe seine Gütigkeit ausgenutzt, habe ihn bestohlen, und er spricht mich frei. Und das ist Liebe. Das ist Andersdenken. Nicht als Pfarrer dann oder als Mensch würden wir 99,9% würden sagen: Ja, gut, dass sie ihn geschnappt haben. Du blöder Ochse, ich helfe dir, und was machst du? Jesus sagt: Nein, bevor wir handeln, denkt nach, wie würde Jesus reagieren? Und dadurch wird Jean Valjean Christ. Dadurch ändert sich sein ganzes Leben. In dieser einen Nacht sagt er: Es muss einen Gott geben. Jetzt verstehe ich, was dieser Pfarrer da predigt über Jesus, weil der hat eine unglaubliche Denkleistung vollbracht, indem er mir in der Zehntelsekunde, wo er sich entscheiden musste, hat er mir gezeigt: So ist Jesus. So stirbt Jesus, der sogar neben dem Typen hängt, dem Verbrecher, und ihn mit ins Paradies nimmt. Anders denken. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr in diesen Tagen überlegt, wie können wir aus dieser Art, wie wir sonst denken, herauskommen. Und deswegen hatte das ja auch heute angefangen mit dieser staubigen Bibel, weil ich finde, wenn ich schon über so einen Film Le Miserable schwärme, dann denke ich, wenn wir uns Zeit nehmen und die Bibel lesen, wir finden 100 Geschichten, die noch inspirierender sind und unser Denken verändern, sodass wir mit mehr Freude künftig durchs Leben gehen. Ich freue mich, euch morgen zu sehen, und ich hoffe, dass ich morgen keinen auf dem Klo von euch treffe.
Auf dem Missio Camp 2015 sprach David Kadel zum Thema Revolution in meinem Gehirn. wie man neu denkt. Mehr Informationen zum Missio Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio Camp. Dabei sein ist alles.